Willkommen bei der Bestseller Code, dem Podcast von Nummer 1 Spiegel Bestseller Autorin Beate Balz und dem mehrfachen Spiegel Bestseller Autor und Ghostwriter Jan Bargfrede.
Der Podcast für alle, die ein eigenes Sachbuch schreiben und damit mehr erreichen wollen.
Sichtbarkeit als Experte, neue Kunden und eine Botschaft, die Menschen erreicht.
Hier gibt es Klartext, viel Know-how und echtes Insiderwissen aus erster Hand. So Jan, ich habe noch eine Frage an dich.
Ja.
Wie schreibst du denn deine Bücher? Schreibst du von Anfang bis Ende oder fängst du mit dem Ende an? Fängst du in der Mitte an oder tatsächlich doch am Anfang? Erzähl mal.
Ich schreibe natürlich immer zuerst über den Autor. Den Teil habe ich total nett. Jan Bargfrede ist ein großartiger Mensch, der... Nein. Auch das nicht. Das macht ja meistens der Verlag, lustigerweise. Was ich nicht tue, ist mit dem ersten Kapitel anzufangen, in der Regel. Also ich schreibe schon die ersten Seiten des Buches zuerst, um den Einstieg zu kriegen. Ich finde immer, dass das ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber man hat immer irgendwie Lust, das erste Kapitel zu schreiben, weil man da sich erstmal so selber auch für das Thema so ein bisschen begeistern kann und sich da thematisch reinarbeiten kann, sozusagen.
Genau.
Irgendwie bei Sachbüchern sage ich auch immer, macht es erstaunlich, erschreckend viel Spaß, sich erstmal so ein bisschen im Problem zu suhlen.
Genau. Die
Es ist
Schmerzen noch mal auszukosten, ja.
Schmerzen nochmal auszukosten und vielleicht auch dem Leser den Spiegel besonders gut vor die Nase zu halten, was ja zum einen für den Leser hinter toll ist, weil er die Chance hat, schnell zu verstehen, oha, es geht auch um mich, ne? Der Autor hat mich erkannt. Und das ist ja tatsächlich so, dass ich das immer wieder höre, dass die Leute sagen, ja, so die ersten 2, 3 Seiten in der Buchhandlung, die lese ich auf jeden Fall immer. Und wenn mich das kriegt, dann nehme ich das Buch auch meistens mit. Und deswegen ist das so eine Win-Win-Situation. Also es macht, glaube ich, sehr viel Spaß, diese ersten Seiten zu schreiben. Und es macht auch sehr viel Spaß für den Leser hinterher zu gucken, okay, das ist was für mich. Da hat jemand was am Wickel, was mich auch betrifft. Das Buch sollte ich nicht hier lassen. Das wäre ein Fehler. Und trotzdem würde ich sagen, passiert es fast immer, dass ich am Ende noch mal ein paar Seiten davor setze, vor das Buch, weil mir eine besonders gute Geschichte im Schreibprozess noch mal begegnet. Oder weil ich sage, das ist es noch nicht ganz, da müssen wir irgendwie noch den großen Aufhänger finden, den wir an den Anfang des Buches setzen. Und das gelingt zum Glück fast immer. Ich meine,
Also sprich,
ja.
dann machst du es so wie bei manchen Belletristik-Autoren, die, sag ich mal, das Ende, die Endszene quasi schon fast vorne wegsetzen, wo du denkst, oh mein Gott, und
Ja.
dann kommt 3 Monate vorher und dann geht das eigentliche Buch oder weiß ich, irgendwie was los, so in der Art.
Ja, so ein bisschen schon. Also du hast ja die reine Lehre sozusagen, die ich immer versuche, meinen Kunden auch beizubringen, ist zu sagen, schreibt zum Beispiel das Inhaltsverzeichnis erst, macht euch über diese inhaltlichen, thematischen, technischen Sachen viele Gedanken und füllt die Sachen dann zwischen den Überschriften, die ihr euch am Anfang für das Inhaltsverzeichnis überlegt habt. Aber die richtig guten Geschichten, die kommen einem ja manchmal noch so. Und es gibt dafür dieses schöne Fremdwort der Frequenzillusion. Das kennen wir alle. Ich glaube, wir haben es in einem Podcast auch schon mal kurz genannt, ne? Also wenn ich schwanger bin, sehe ich überall Schwangere. Das ist mir jetzt nicht so nah, aber wenn ich mir, weiß ich nicht, ein rotes Auto kaufen möchte von VW, dann sehe ich plötzlich überall rote VWs, ne? Und das ist einfach die wachsende Aufmerksamkeit dafür. Und so begegnen mir auch diese Geschichten. Und da ist es ganz häufig, dass da irgendwann noch im Schreibprozess irgendwas Tolles einem begegnet, was es dann verdient hat, sozusagen das nullte Kapitel, an das man am Anfang vielleicht gar nicht gedacht hat zu werden. Da ist es dann manchmal mit der Planung zum Glück auch vorbei, auch wenn das Inhaltsverzeichnis sonst immer sehr durchstrukturiert wird am Anfang als Hilfe, damit man nicht falsch abbiegt beim Schreiben hinterher. So kommt dieses nullte Kapitel manchmal zum Glück noch dazu und wird dann richtig starker Aufhänger. Und so schreibe ich die meistens.
Und ich glaube, du hast sogar uns heute mal wieder ein Beispiel mitgebracht, oder?
Genau, und zwar wieder einen Stargast. Und wir machen es wie immer, weil wir uns ja um die Redeanteile streiten, bringen wir den Stargast wieder nur als Buch mit, damit wir auch,
Genau.
damit er uns nicht reinredet.
Richtig, ja.
Obwohl das in diesem Falle tatsächlich bei Ralf Müller total spannend wäre. Mit dem habe ich ein Buch zusammengeschrieben, habe ihn dabei begleiten dürfen. Und Ralf beschäftigt sich zunächst mal mit dem Thema Anlagen. Und da auch relativ, wie soll ich sagen, klassisch erstmal. Also
Also Geldanlagen, jetzt nicht irgendwelche
Geldanlagen,
technischen Anlagen, sondern
genau, nee,
Geldanlagen,
ist so, genau.
ja.
Nicht die technischen Anlagen im Süden von Berlin, wie man hier best neu
Schwieriges Thema.
verdrahtet, wenn mal wieder was schiefgegangen ist, sondern Geldanlagen tatsächlich. Und dann auch sehr klassisch eben Immobilien, Rohstoffe, Aktien. Und als ich das Buch mit ihm begonnen habe zu schreiben, wusste ich da gar nicht so viel drüber und dachte, ach schön, er hat ein Strukturmodell. Das ist ja etwas, was ich immer suche mit meinen Kunden, dass wir irgendwie ein Strukturmodell für das Wissen haben, weil der Leser ja später die ordnende Hand sucht. Und dann dachte ich, top, Aktien, Immobilien, Rohstoffe, das ist unser Modell. Und dann habe ich ein bisschen dazu recherchiert und habe festgestellt, nee, das Modell hatten schon 80 Millionen andere vorher aufgeschrieben ungefähr. Es ist zu klassisch, also die Nische zu groß. Und dann haben wir ein bisschen weiter überlegt und letztlich sind wir darauf gekommen, als wir das Buch zusammen erstellt haben, durchdacht haben, gaben sich damals gerade die Corona-Krise und die Ukraine-Krise so ein bisschen die Klinke in die Hand. Und dann haben wir gesagt, naja, das ist eine Zeit, wo die Börsen sehr
Volatil sind.
volatil sind, sehr allergisch, wollte ich sagen, auf die kleinsten Kleinigkeiten reagieren. Und ist das eine gute Zeit zum Investieren? Und dann sagte er irgendwann, sprachen wir drüber und da sagte er mir zu mir den Satz, ach, weißt du, Jan, ich habe so das so gut im Griff mit meinen Anlagen und so. Von mir aus, lass doch die nächste Krise kommen. Und da dachte ich, oh, warte mal. Ich glaube, du hast gerade den Titel deines Buches genannt. Jetzt haben wir diese schöne Nische, wie wir in dieses große Thema reingehen und drehen das so ein bisschen auf den Kopf und machen es dadurch interessant und sagen, wir machen ein Anlagebuch für Leute, die in Krisen gerade Geld machen wollen, gut davonkommen wollen und da gerade gut investieren wollen, was ja häufig sehr, sehr gut geht. Also man konnte da schon beobachten, die ganzen großen Jungs hier, Jeff Bezos und so, die sind in der Krise erstmal richtig nochmal reicher geworden. Auch wenn man sich fragen kann, ob es noch nötig war, aber es hat funktioniert, weil zum Beispiel die Leute alle bei Amazon bestellt haben, als sie zur Corona-Zeit nicht raus konnten. Da haben wir gesagt, nutzt doch die Nische der großen Jungs und Mädels. Und das war der Aufhänger für das Buch. Und das war, das, so wie ich es jetzt erkläre, ist es vielleicht ganz spannend, aber man hatte irgendwie nicht den Eindruck, dass es auf der ersten halben Seite, wenn einer in der Buchhandlung steht, schon zündet, so wie ich. Zeige dir, wie du in Krisenzeiten die Strategie von Jeff bla 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 bla. Ne, so. Also brauchten wir was anderes. Und dann irgendwann passierte es, dass ich tatsächlich in dem Fall Auto fuhr, privat und Radio hörte. Und da musste ich irgendwo draußen auf dem Parkplatz auf jemanden warten und hörte in Ruhe Nachrichten. Und dann kam eine schöne Nachricht, dass in Köln vorm Amtsgericht ein Fall verhandelt wurde, dass eine Frau von ihren Eltern geerbt hatte. Unter anderem hatten die eine Wohnung gemietet, dann ging es auch ein bisschen um die Auflösung der ganzen Sachen, der Mietangelegenheiten und dann sind natürlich auch die Kontodaten zu ihr gekommen und hatte sie gesehen, dass die Vermietungsgesellschaft aus irgendeinem Grund Dividenden auszahlte. Ganz unüblich an das Ehepaar, die da beide relativ schnell hintereinander leider verstorben waren. Und hat sie geguckt, was ist denn da los? Und hat sie festgestellt, die sind 1960 in eine Wohnung gezogen und haben eine Kaution mitgebracht. Und völlig unüblich eigentlich wurde das nicht in ein Sparbuch angelegt, sondern in Aktien. Und nach irgendwie 50 Jahren sind die dann umgezogen in eine andere Wohnung, aber bei der gleichen Gesellschaft. Und dann hat der Treuhänder den Vertrag rausgesucht, ne, der wahrscheinlich noch auf Papyrus geschrieben war. Und hat geguckt, was denn da los? Oh, das ist in Aktien angelegt. Und dann haben die ja Anrecht auf Dividenden ab jetzt. Hat den Dividenden ausgezahlt. Irgendwie 5.000, 6.000 Euro in 15 Jahren. Ganz ordentlich.
Nicht schlecht.
Und das hat die Tochter gesehen. Die Eltern hatten da nichts weiter veranlasst und hat dann gesagt, was ist denn mit der Zeit, mit den 50 Jahren vor dem Umzug?
Ja,
Wo
genau.
sind denn da die Dividenden? Und hat die Vermietungsgesellschaft gesagt, nee, die bleiben bei uns. Aber die 400 Euro, 400, nee, 800 D-Mark, so, 800 D-Mark Kaution, die können Sie ja wiederkriegen, das sind jetzt 407 Euro. Dann hat die Tochter geklagt vom Amtsgericht Köln und hat gewonnen und hat, long story short, über 100.000 Euro nachträglich bekommen,
Wow.
weil eine Kaution ja immer mit allen Gewinnen sozusagen wieder ausgezahlt wird. Und auf dem
Okay.
Sparbuch wären das dann in den 60 Jahren wahrscheinlich 12,80 € gewesen. Die hätte sie dann gekriegt, aber in Aktien waren es eben 100.000 €. Und diese Geschichte, habe ich gesagt, die ist so cool, weil diese ganzen Begriffe, die du ja irgendwie einführen möchtest und über die Ralf und ich auch uns sehr intensiv ausgetauscht hatten für das Buch und für viele Teile, die es da eben auch schon gab und fürs Inhaltsverzeichnis wie Anlagehorizont. Also wie lange muss ich mein Geld liegen lassen? Ne? So dieser alte Buy-and-Forget-Ansatz, den es da zum Beispiel gibt. Und diese Dinge ließen sich plötzlich in einer Geschichte erklären, was viel cooler war. Und da war sofort klar, ich habe ihn dann angerufen, habe gesagt, Ralf, wir müssen die Geschichte besprechen. Ich suche mal die Sachen raus und dann schreiben wir die auf.
Jetzt
Und
weiß ich auch, weshalb du Ghostwriter bist. Weil ich meine, du lernst ja im Prinzip mit jedem Buch von jedem, lernst du ja immer mit, oder? Also das ist ja schon.
definitiv, definitiv. Ich habe früher, ganz früher, das klingt so, als wäre ich schon sehr alt. Ich habe vor kurzer Zeit ja noch etwas anderes getan als Bücher geschrieben und habe immer schon Wissen zu Geld gemacht für meine Kunden. Und eine frühe Erfahrung war tatsächlich, dass ich Webseiten für Zahnärzte gemacht habe. Und sogar auf Messen gelaufen bin, das haben wir aber schnell sein lassen, habe ich noch spannendere Sachen für meinen beruflichen Weg gefunden. Aber was immer spannend war bei den Zahnärzten war, die hatten dann natürlich so ihre Spezialgebiete. Ne? Also einige nicht, aber einige schon. Und dann hieß es immer, ja, Herr Bargfrede, kennen Sie sich denn mit Bruxismus aus? Das ist nämlich mein Spezialgebiet. Da habe ich immer zu den Zahnärzten gesagt, Sie haben Glück, ich habe keine Ahnung, was das ist. Und das Gute ist, ich kann dann die dummen Fragen noch stellen. Ich kann aus Patientensicht eigentlich drauf schauen und dann sage ich, was ist denn Bruxismus? Und dann sagt er, ja, das, wenn sie so knirschen und so und haben sie immer Mörder, Migräne und wissen nicht, wo es herkommt und die Zähnchen sind weg. Und dann kommen sie am besten mal zu mir. Und dann konnten wir das so, nicht ganz so platt wie bei mir jetzt, aber patientennah eigentlich auf eine Webseite schreiben. Und das war bei diesen Büchern auch immer eine Hilfe. Ich konnte die Fragen stellen, die die Experten sich schon lange nicht mehr
Das
stellen
stimmt.
eigentlich.
Das stimmt. Ja, es stimmt. Das merke ich bei meinem Buch-Coaching-Kunden genauso, dass ich dann immer sage, ja, oftmals bin ich zufällig genau die Zielgruppe und
Ja.
kann dann eben wirklich genau dann beurteilen, ach, das ist ja interessant oder was hat es damit auf sich oder so. Also das stimmt. Das ist schon mal sehr hilfreich dann, ne?
Ja. Und so irgendwie mit dieser gesunden Neugier auf die Themen, das finde ich auch immer spannend. Es gibt auch viele Themen, die ich ablehne. Manchmal, weil die aus meiner Sicht so ein bisschen verrückt sind oder weil ich sage, es gibt einen gewissen Anteil tatsächlich so medizinischer Themen, wo ich dann sage, ah, ich weiß nicht, ob ich damit mithelfen möchte, dass das jetzt in die große, weite Welt kommt, weil ich kann es nicht prüfen und manchmal habe ich das Gefühl, der Autor ist auch eher meinungsstark und ahnungsarm, ne? Da bin ich immer vorsichtig, aber grundsätzlich möchte ich auch Lust auf die Themen haben, muss neugierig sein. Und jetzt bei diesem Finanzthema war das totaler Mehrwert, darüber was erfahren. Also mein Sparschwein hat es nicht überlebt.
Interessant. Aber jetzt sag doch mal bei der, jetzt habt ihr also diese Geschichte dann als nulltes Kapitel mit eingeführt,
Genau.
sozusagen. Wie viele Seiten hat das denn zusätzlich da noch in etwa umfasst?
Das sind 4, 5 Seiten, mehr ist das nicht
Ach so.
tatsächlich. Aber die braucht es halt und die sind auch so ein bisschen standalone sozusagen. Und die könnten eigentlich ein Prolog sein. Das führt mich aber zu einer interessanten Geschichte, die ich in meinen Buchcoachings immer höre, dass die Leute sagen, ich hätte gerne einen Prolog. Also so ein vorgestelltes, eigentlich so ein Kapitel Null. Das finden die Leute immer total cool, weil sie sagen, das hat irgendwie so ein bisschen, ach, so ein bisschen Stil, ne? Mein Buch hat einen Prolog. Und dann sage ich immer, verstehe ich total, aber seid mal vorsichtig damit, weil die Überschrift Prolog, die im Inhaltsverzeichnis steht und die im Buch hintersteht, ist wirklich der wahre Wert, dass sie so stilvoll ist, dass das so ein bisschen sophisticated ist? Oder könntet ihr nicht eine viel coolere Überschrift finden? Das gleiche gilt für das beliebte Kapitel Einführung. Ich mich immer frage,
Einleitung,
Einleitung, Einführung. Das ist eine vergebene Marketingchance aus meiner Sicht. Was ist, wenn du da, keine Ahnung, eine Überschrift reinschreibst wie 800 Mark werden 100.000 €? Wie aus dieser Geschichte, wenn du das machst, haben wir jetzt da, glaube ich, leider nicht gemacht, aber so von der Idee her. Man muss nicht immer ganz mit dem Scheunentor ins Haus fallen, aber das ist eigentlich eine tolle Funktion, die man da nochmal nutzen kann, mit so einer klaren Geschichte, weil man muss sich das wirklich vorstellen. Ich sage immer ein bisschen spaßig, stellt euch vor, die Bahnhofsbuchhandlung Kassel-Wilhelmshöhe. Ne, da war ich schon mal. Das ist wirklich der Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe, bei aller Liebe zur Deutschen Bahn. Geht man da in die Buchhandlung oder zum Bäcker, holt sich ein Brötchen, freut sich, wenn es weitergeht. So, deswegen nehme ich immer Kassel-Wilhelmshöhe.
Ah ja.
Und sage, die Leute gehen da rein, haben irgendwie, stellt euch das vor, die haben so eine Verbindung mit Umsteigen und gehen jetzt noch, sage ich, hole mir jetzt noch 15 Minuten bis Berlin, muss ich noch ein Buch haben, sonst werde ich verrückt hier. Wahrscheinlich bleiben wir noch zweimal stehen und ich muss was haben. Und gehen in die Buchhandlung und dann gibt es keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und dann musst du einen coolen Titel haben, dann musst du ein cooles Cover haben, das ist ja dein Steckenpferdchen. Und dann
Absolut.
musst du irgendwie ein cooles Inhaltsverzeichnis haben, wo die Leute einmal durchgehen und sagen, guck mal, das ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Glück für mich. Und dann lesen sie zwei, drei Seiten und sagen, oh, der schreibt über mich. Das bin ich. Ich habe auch ein Sparbuch mit 0,0003% Verzinsung in
Oh
10 Jahren. Ne?
Gott.
Oh, das bin ich. Jetzt hat er mir aber den Spiegel vorgehalten. Ne? Und ich
Naja.
könnte wie das Ehepaar auch aus 800 Mark, keine Ahnung, 100.000 Euro machen vielleicht. Vielleicht interessiert mich das. Vielleicht ist das ein Ziel, was ich mir jetzt setze, das mal bis Berlin verstanden zu haben von Kassel-Wilhelmshöhe. Ich glaube, man muss noch mal umsteigen in Hannover, aber das too
Ich da
much detail.
leider nicht aus. Ich bin passionierte Autofahrerin,
Ja.
deshalb, ja. Aber sage mal, jetzt habt ihr also dieses nullte Kapitel davor gesetzt. Habt ihr dann noch das eigentliche erste Kapitel dann nochmal abgeändert, so ein bisschen, dann den Einstieg oder irgendwie zu
Nee,
ändern,
das
oder?
haben wir nicht. Tatsächlich war das nullte Kapitel so ein bisschen standalone. Das war einmal so ein Statement am Anfang. So, ja, tatsächlich ja dann wie in manchen belletristischen Büchern so ein Prolog funktioniert, ne? Wo man schon mal das Gefühl hat, irgendwas passiert da, das interessiert mich auch, aber es ist dann erstmal so ohne echten Übergang zum ersten Kapitel. Und das erste Kapitel nimmt sich dann nochmal die Zeit. Aber viele Leute schreiben ja ein Sachbuch so, wie sie ein belletristisches Buch lesen oder schreiben würden, mit einer schönen Eröffnung und erstmal gucken, wo sind wir denn und wer sind die Protagonisten und vielleicht wird es nach 20 Seiten auch spannend, weil die Leiche gefunden wird. Und vorher sehen wir aber erstmal, dass der Kommissar ein Alkoholproblem hat und dreimal geschieden ist. Und die Tochter meldet sich aus. Ja, ob das hinterher wichtig ist, weiß man nicht. Und weiß der Kuckuck, ne? So schreiben ja viele Leute auch ein Sachbuch, weil sie das Gefühl haben, da muss ein ordentlicher Spannungsaufbau her. Und ich glaube, in Kassel-Wilhelmshöhe funktioniert kein Spannungsaufbau über 20 Seiten, weil der Zug nach Berlin gleich fährt. Das muss zünden auf den ersten zwei Seiten. Und dafür ist so eine Geschichte null, so ein Prolog Deluxe mit
Naja,
schöner Überschrift, eigentlich immer
das stimmt.
super.
Also das habe ich auch schon ganz oft zum Beispiel so in gerade so solche Bücher über Burnout oder sonst irgendwas, findet man das öfter mal, dass dann dieses klassische, ich lag, wurde wach, habe die harten Fliesen an meiner Wange gespürt und erst dann mitbekommen, oh Gott, ich bin ohnmächtig geworden und habe mich da hochgehievt und es muss sich was ändern, so im
Ja.
Groben irgendwie so. Und dann kommt das Eigentliche, dass man sofort in der Situation drin ist und sofort eben so dieses, das ist das, was ich ja immer auch meinen Kunden sage, man muss Bilder im Kopf der Leser erzeugen. Und
Genau.
genau diese Geschichten machen es, ja. Und so wie wir ja immer uns auch Eselsbrücken für irgendwas dann behalten, um irgendwelche Fakten, ne? Gerade so in der Schule war es ja früher immer so, irgendwelche Eselsbrücken, damit man da
Ja.
das wiederkäuen kann, sozusagen. Und genau das ist ja auch dann so, verfängt dann halt auch so eine Geschichte dann, ne? Dass man dann wirklich sich das behält, weil oftmals ist ja auch so, wenn man auch dann mal einen Vortrag hört oder irgendwas, du hörst nicht, welche Gleichung oder irgendwie kannst danach das nicht wiederbringen, sondern immer dieses Mensch, da hat der ja das und das erzählt und dann war er da und so weiter, ne? Und genau solche
Genau.
Sachen verfangen immer und das ist
Ja.
natürlich clever, gleich damit einzusteigen dann bei so einem Buch, ne?
Genau, weil solche Geschichten eben tradiert werden. Ne? Also ich finde immer, man muss ein bisschen aufpassen mit diesen super historischen und biologischen Einordnungen so, aber irgendwie steckt es ja in uns drin. Ne? Wir saßen schon ums Lagerfeuer in der Höhle und die bei den Geschichten ein bisschen besser aufgepasst haben, ne? Die
Haben
haben vielleicht ihre
überlebt.
Erblinie fortsetzen können. Und
Ja.
die, was war nochmal? Säbelzahntiger streicheln? Ja, nein.
Genau.
Ich weiß es nicht.
Gefährlich, ja oder
Ich
nein,
frage
ja.
ihn mal selbst.
Ja, genau.
Die haben sich vielleicht nicht mehr fortgesetzt. Und wir haben halt einen Hang zu diesen Geschichten. Das ist ja toll. Genau. Und deswegen würde ich immer so arbeiten, das Inhaltsverzeichnis durcharbeiten, sehr technisch. Ich nenne das immer ein technisches Inhaltsverzeichnis, wo ich auch super langweilig, so langweilig wie es geht, schreibe, was ich da vorhabe. Und dann hinterher im Schreiben vielleicht die Überschrift nochmal ändere, weil ich, bei mir ist das immer so, dass ich auch in der Auseinandersetzung mit dem Papier oder mit dem Bildschirm nochmal quasi mit mir selber ins Gericht gehe, nochmal selber mit mir anfange zu diskutieren. Wie kann man denn das in dem nächsten Halbsatz vielleicht nochmal ein bisschen interessanter formulieren? Und dann entstehen manchmal Sachen, wo ich denke, ey, das ist eigentlich so cool, das wird jetzt mal eine Überschrift. Und dann ersetzt das diese super technische Überschrift, ne, Römisch 3, 2.5, Aktienanlage in ETFs, ne? Und dann sagst du, ach, irgendwie habe ich das gerade so erklärt, beteilige dich an 1000 Unternehmen weltweit mit einem Klick. Oh, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Wird vielleicht noch besser als um, ne? Aber die nehmen wir erstmal. Die ersetzt das dann. Und vielleicht ist das das, was in Kassel-Wilhelmshöhe dann funktioniert, wo einer sagt, oh, 1000 Unternehmen, ne? So.
Ja, das stimmt,
Und
ja.
entwickelt sich das dann mit dem Inhaltsverzeichnis. Und deswegen dem auch ein bisschen, dem eine Chance geben. Also diese Frequenzillusion ist, glaube ich, immer dein guter Co-Autor mit dem Vorteil, ne? Also er flüstert dir gute Ideen ein, weil die Sachen einfach zu dir finden und du musst ihn später nicht mit aufs Cover nehmen. Ist noch ein anderer Vorteil.
Das stimmt, das stimmt. Ja, das ist schon wirklich eine gute Vorgehensweise. Sollte man natürlich jetzt nicht bei jedem Buch ausreizen, aber da, wo es passt, oder gerade wo vielleicht das auch schwierig ist, erstmal so dieses Metier zu erschließen, da macht so eine Geschichte, glaube ich, richtig gut Sinn, um die Leute wirklich gleich abzuholen. Und dann kann man ja, sag ich mal, anfangen, das eigentliche Buchthema dann zu beschreiben.
Absolut. Und da hätte ich auch gar keine Angst zu sagen, nutzt da einfach die 0815-Methode. Ich sage jedem meiner Kunden, macht das genauso. Baut das Inhaltsverzeichnis immer nach der gleichen Struktur auf. Zeigt dem Leser zum Beginn, dass ihr sein Problem besser verstanden habt als er selbst womöglich, dass ihr eine messerscharfe und glasklare Problemanalyse betreiben könnt, dass ihr wirklich sagen könnt, okay, du hast vielleicht noch nie drüber nachgedacht, aber da genau ist die Wurzel allen Übels. Lass uns da mal drüber nachdenken, dann können wir sie auch ausreißen. Und dann eine Methode aufzubauen über die nächsten Kapitel, wie du wirklich den Weg gehen kannst für jeden Kunden. Am liebsten natürlich super easy und mit Abkürzung. Ist
Ja,
auch mal gut, ne? So,
stimmt.
Stichwort 1%-Methode oder was weiß ich, die Hawaii-Methode und wie sie alle heißen. Und dann am Ende nochmal zu sagen, so, jetzt implementieren wir das vielleicht schon mal in dein Leben. Ich zeige dir mal ein paar ganz coole Tricks, wie man das machen kann. Vielleicht bei Anlage-Themen zeige ich dir mal, mach doch ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel und dann verschieben wir mal ein bisschen. Und wir gucken uns mal von den 500 möglichen Signalen, wann man vielleicht umschichtet im eigenen Portfolio, wenn man überhaupt Lust dazu hat, so komplizierte Dinge zu tun und sich immer damit zu beschäftigen. Wann man das mal tut, gucken wir uns mal die drei spannendsten an. So, und das wäre vielleicht so ein letztes Kapitel. Und dann immer zu gucken, was ist denn die schönste Geschichte, die mir auf meiner Reise zum eigenen Buch begegnet, die ich vielleicht schon seit 10 Jahren, das ist auch kein Schaden, auf jeder Bühne erzähle. Ja? Also dein, wie soll ich sagen, Weggefährte Hermann Scherer zum Beispiel ist ja berühmt und für seine großartigen Geschichten. Ne? Den kannst du, glaube ich, nachts in den großen Zeh zwacken und dann sagt er, da weiß ich eine Geschichte zu, wo sie mich gerade wecken.
Das stimmt, ja, der hat da immer
Und
was auf Lager, genau. Ja, aber das macht es
irgendwoher,
so
ja.
unterhaltsam, ne? Ja.
Genau, und da hast du deinen Fundus oft schon. Oder er begegnet dir durch die Frequenzillusion.
Was ich ja auch immer auch noch dringend immer, sag ich mal, meinen Kunden mitgebe, ist halt auch so, dass man gerade bei Themen, die ja schon über die es schon zig Bücher gibt, dass man da immer überlegt, so dieses Out-of-the-Box-Thinking, sag ich ja immer, ne? Also wie kann man sich dem Thema anders mal nähern als die anderen?
Genau.
Und oder anders aufziehen. Man spricht ja trotzdem letztendlich über das Gleiche, aber dieses gewisse Etwas, dieses das irgendwie anders herangehen oder eben auch manchmal auch eine andere Aufmachung oder mit einem, oh mein Gott, irgendwas so zu beginnen, wo du denkst, was? Oh weia, so, aber dann schon liest du auch weiter, ja, also so ein Aufreger sozusagen
Ja.
damit beginnen oder irgendwie, dass man da immer überlegt, wie kann man Schockmomente oder interessante Momente damit eben starten, damit du die Leute eben gleich wirklich catcht und da mal eben das anders beleuchtest dann, ne?
Ja, ich habe jetzt in den letzten 2 Wochen interessanterweise mit mehreren Verlagen gesprochen für Kunden von mir, die da veröffentlichen wollten. Und da hat sich total irgendwie herauskristallisiert, was Verlage eigentlich suchen nochmal für mich. Und das war überraschenderweise, dass die wirklich nicht das besondere Buch suchen. Also nicht das krass besondere Buch. Also Autoren suchen ja häufig so das eine Ding, wo noch keiner drüber geschrieben hat. Ne? Ich glaube, da schlagen die Verlage die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, um Gottes Willen, das Buch wollen wir nicht. Das trauen wir uns nicht. Das hat ja noch gar keiner getestet.
Genau, können Sie
Wollen ja
nicht
nicht versuchen.
einschätzen. Ja.
Können Sie nicht einschätzen.
Ja.
Und es gibt so Zahlen, die wir, glaube ich, im kleineren Kreise auch gerne mal herausgeben, wie viele Exemplare, wie viele verkaufte Exemplare die Verlage so antizipieren wollen, damit sie sagen, okay, das ist eine sichere Wette, dieses Buch zu machen mit dem. Und dann sind solche Sachen wie Teamführung, Finanzanlagen, was weiß ich, mach dich selbstständig, solche Sachen, die sind,
Verdiene online Geld,
verdiene
funktioniert auch immer
Online-Geld, die
alles.
sind. Die werden immer noch gerne genommen. Es braucht nur diesen einen besonderen Weg. Das Buch mit dem Ralf hieß ja, mache ich auch gerne Werbung für, weil ich glaube, es ist wirklich ganz spannend für ein paar Leute. Lass die Krise kommen. Ne?
Zeig's
Und
doch mal
das.
in die Kamera.
Ach so,
Also
ja,
für
kann ich
alle
gerne mal.
die uns auf YouTube sehen, die können ja zumindest.
Lass die Krise kommen. Untertitel, wie sie finanziell gestärkt aus der Krise hervorgehen. Ne? Also ein
Im,
bisschen
was ist das? FBV?
FBV,
Ja, Verlag, genau.
Finanzbuchverlag.
Ja.
Und das ist einfach ein gegenintuitiver Ansatz. Ehrlicherweise, was da drin steht, 80% dessen gibt es schon in anderen Büchern, mindestens. Der
Genau.
FBV-Verlag oder Finanzbuchverlag, genau, weißer Schimmel, FBV-Verlag, der hat natürlich schon ganz viele Bücher dazu gemacht. Und da gibt es auch echt die besten Pferde im Stall. Gerd Kommer, glaube ich, zum Beispiel veröffentlicht, da, wenn ich das jetzt richtig sage, der schon das 20. Buch wahrscheinlich zu Aktienanlagen gemacht hat. Und trotzdem haben wir das 21. da durchs Nadelöhr gekriegt, weil wir gesagt haben, wir haben diesen bisschen gegenintuitiven Ansatz, mal
Ja,
zu
genau.
sagen, ne, wir gucken mal auf die Krise und nicht auf dieses langweilige, ja, heute 1 Euro, morgen 1,10 Euro, ne, wie sie Anlagen richtig machen, so, sondern zu sagen, wie können wir da mal anders drauf schauen? Und das hat schon funktioniert. Und das zeigt sich immer wieder, dass die Verlage das Buch suchen, wo die Nische erstmal noch groß genug ist. Dann brauchst du so ein bisschen den etwas anderen Ansatz. Und vielleicht als heutiges Takeaway wissen, was ja auch immer wieder gute Rückmeldungen von unseren lieben Zuhörern bekommt. Ich habe letztlich zu einem Kunden gesagt, und ich glaube, da würde ich jetzt mit einer Woche rückblickend noch zu stehen, habe ich ihm gesagt, schreib halt einfach das nächste Buch zu großen Teilen von Sachen, die es eh schon gibt. Und such ein bisschen einen anderen Zugang. Um es ihm überspitzt klar, zu sagen, habe ich gesagt, schreib einfach das Buch, was die anderen schon geschrieben haben und nenn es anders. Nenn es witziger, nenn es cooler und so. Und dann bist du schon mal gar nicht so sehr auf der falschen Fährte. Wahrscheinlich näher dran, als wenn du versuchst, mit jeder Seite einen Gedanken aufzuschreiben, den noch nie jemand formuliert hat, für eine Zielgruppe, an die noch nie jemand gedacht hat. Also schreib lieber langweiliger, lieber ein bisschen mehr mit dem Strom gehend, schwimmend, schwimmend mit dem Strom, ja,
Ja,
je nach
genau.
Wassertiefe, ne, muss man, also
Genau.
mit dem Strom schwimmend.
Ja, gut.
Lieber das, als jetzt, ne, das alles neu erfinden zu wollen.
Naja, wenn du das altbewährte, weil da fühlen sich ja auch die Leser wohl, weil das kennen sie ja schon. Sonst schalten sie auch geistig ab, wenn es zu viel Neues ist. Dann denken wir, um Gottes Willen, ach, was soll ich, wie, oh nee, ne? Ist ja so dieses Klassische. Aber wenn man mit dem Strom mitschwimmt, um da jetzt mal aufzugreifen, dann fühlt sich so ein Leser auch wohl, sagt, ach, ja, das kenne ich, das habe ich schon mal gehört. Aber wenn du dann so ein, zwei,
Genau.
neue Sachen drin hast, wo du denkst, ach, so sollte ich mal machen, ja? Ach, die Gabel mal so rumhalten statt so rum, dann kriegt
Ja.
man die Nudel besser auf. Interessant, das probiere ich mal, ja? Hab zwar schon 100.000 Mal die Gabel so genommen und die
Ja.
Nudeln gegessen, aber jedes Mal schnippst du runter und genau, das ist es. Genau, das macht ein
Definitiv.
gutes Buch
Also
aus.
eigentlich ein bisschen mehr Abkürzung, ein bisschen gegenintuitiv ist immer schön, ne? Also so,
Genau.
Sie kennen das ja schon. Mein Lieblingsbeispiel wirklich immer Diäten, ne? Sie haben schon 100 Diäten gemacht und jetzt kommt einer und sagt, hier, gibt's eine Spritze. Dann sind die Leute plötzlich aus dem Häuschen. Das Thema ist das gleiche. Es geht um Abnehmen, es geht um endlich mal den inneren Schweinehund
Ja.
und lalala. Es gibt Bücher, die dann die Intuit-Methode zum Beispiel propagieren. Ne? Dr. Mareike Awe macht das und die sagen, ja, hier die gute Nachricht. Du kennst die ganzen Diäten, die funktionieren alle nicht, weil du nicht auf deinen Körper hörst, wann der Appetit hat und worauf der Appetit hat. Aber wenn du das lernst, kann das besser klappen. Und das ist eigentlich ja nur ein kleiner Twist
Ja.
im Thema. Das Problem bleibt das gleiche. Irgendwie die Lösung bleibt das gleiche, die gleiche wahrscheinlich. Ne? Kaloriendefizit und weniger Essen und so ist. Am Ende ist es auch noch ein bisschen FDH mit drin,
Ja.
was schon vor 100 Jahren nicht geklappt hat. Und in dem Sinne, kleiner Twist, bisschen gegenintuitive Lösung und schon ist es wieder ein Bestseller im besten Sinne.
Das stimmt. Das war sozusagen das Wort zum Sonntag. Zum Mittwoch, weil immer mittwochs kommen unsere neuen Folgen ja raus, ne? Das können wir hier an der Stelle gleich mal erwähnen. Also mittwochs neue
12 Uhr,
Folgen, so
12 Uhr, 12 Uhr.
mittwochs 12, oh, hi, nun, natürlich,
Ja,
da,
natürlich.
genau. Ja, genau, also immer mittwochs und sowohl auf YouTube als auch auf allen Podcast-Plattformen dieser Welt, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber naja, so ziemlich
So
allen
ist es.
Bekannten zumindest, ne?
So ist es.
Genau. Ja.
Ja, cool.
Hat wieder Spaß gemacht mit dir, Jan. Und
Definitiv.
ich hoffe, ihr alle da draußen habt auch wieder was für euch mitnehmen können und wisst jetzt noch ein bisschen besser, wie ihr eure Bücher schreiben müsst und speichert euch vielleicht die ein oder andere Geschichte, die euch mal so über den Weg gelaufen ist, wo ihr sagt, oh, die ist interessant, gedanklich ab und könnt das vielleicht in eurem nächsten Buch dann als nulltes Kapitel mal vorne ansetzen.
Genau, und vielleicht noch als Master-Tipp hinten raus, redet darüber, ne? Schnappt euch Leute und erzählt denen davon. Das ist ehrlicherweise ein wichtiger Kern des Ghostwriter-Daseins, wie ich es verstehe, mit den Leuten drüber zu reden und zuzuhören und zu sagen, erklär es mir doch mal. Ich habe keine Ahnung, erklär es mir mal. Und dann kommen ja schon häufig die Geschichten, wo die Leute das beste Vertrauen haben, okay, das versteht auch kleines, dickes Barkfrede, ne? Weil der hat keine Ahnung von Bruxismus und keine Ahnung von Finanzanlagen. Ich erkläre es ihm mal so. Und dann holen die schon ihre besten Geschichten teilweise raus. Und da ist man schon auf einem sehr, sehr guten Weg.
Stimmt.
So
In
machen wir
diesem Sinne,
das.
so machen wir
Wir
das, genau.
sehen uns im Internet.
Richtig, und hören uns nächste Woche wieder. Genau.
Sehr gut, mach's gut.
Du auch.
Ciao.
Tschüss.
Das hat wieder richtig Spaß gemacht. Mehr Know-how für deinen Bestseller.
Das Video zur Show findest du auch auf YouTube und Instagram unter @derBestsellercode. Abonniere uns jetzt und hinterlass uns gern eine Bewertung.
Schreib dein eigenes Buch und werde Bestseller mit der wiederholbaren Strategie des Bestseller-Codes.